stehe am Start und dann habe ich vielleicht nur so 10 Nummern vor mir und gehe so raus und denke mir, jetzt halt einmal, ist das der Max Verstappen neben mir? Ja, boah, mit dem war halt super ein Foto, weil ich bin doch ein bisschen ein Formel-1-Fan und sag mir, Max, man kann mir bitte ein Foto machen und es ist halt toll, dass er da ist. Und er sagt, nein, nein, bitte, er will mit uns ein Foto machen, weil er war so begeistert vom Abfahren. Und da sage ich zu meinem Servicemann, du Schiga, mach ein Foto von uns. Da sagt Alex, Alex, jetzt bitte, wir fahren jetzt rennen in 10 Minuten. Nee, da, Mann, das ist der Max Verstappen, habe ich gesagt. Ja. Mach mal ein Foto und dann sagt er was ganz Interessantes zu mir.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Alexander Köll. Der Matraer Skifahrer, der für das schwedische Skiteam an den Start ging, hat nach einer schweren Verletzung seine Skikarriere im Jahr 2022 beendet. Seit 2015 fuhr er im Skiweltcup und wurde dreimal schwedischer Meister. Doch nach einem fast zweijährigen Battle mit sich selbst hat Alexander eingesehen, dass er nicht mehr mit dem Niveau der Weltspitze mithalten kann. Um vorne mitfahren zu können, muss der Körper zu 100% fit sein. Schließlich erreichen die Skifahrer auf der Abfahrtsstrecke eine Geschwindigkeit bis 140 km/h. Alexander sagte vor gut einem Jahr bei seinem Rücktritt Folgendes: Mein Körper hat mir klare Signale gegeben, dass das nicht der Fall ist und ein Antreten auf Weltklasse-Niveau unmöglich ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Alexander Köll. Hallo Alexander.
Servus und danke für die Einladung.
Wie viel Skifahrer steckt noch in dir?
Ja, also ich glaube Skifahrer, wenn man einmal ein Skifahrer war, dann ist man immer ein Skifahrer. Skifahren war immer schon ein riesen Teil von meinem Leben. Mit dem bin ich aufgewachsen und die Leidenschaft ist nach wie vor auf den Bergen und im Schnee. Vielleicht nicht mehr auf die ganzen Eispisten, sondern mehr im Pulverschnee. Aber es steckt noch sehr viel Skifahrer in mir.
Wie bist du zum Skifahren gekommen?
Ja, das ist eigentlich relativ natürlich gegangen. Mein Vater, der kommt ja aus Matra in Osttirol und meine Mutter aus Schweden. Der Vater, der war Skilehrer damals und hat auch beim Lift gearbeitet. Und meine Mom im Hotel Goldritt. Und da war es eigentlich ganz üblich, dass wir nach der Schule auf die Piste rauf sind. Und da haben wir, ja, ich und meine Schwester relativ früh Skifahren gelernt. Das war eigentlich ein bisschen so, ja, da ein bisschen zum Alltag hat es gehört.
Und wie kann man sich das dann eigentlich vorstellen, dass man einberufen wird, zum Beispiel in einen Nationalkader? Also wann ist da eigentlich Talentescouting? Weil wie kann man sich das vorstellen? Oder muss man da Skigymnasium oder sowas gehen, dass man überhaupt den Sprung schafft?
Also eigentlich ist es so, es fängt schon sehr, sehr früh an. Also ich glaube, ich habe als kleines Kind dann schon relativ schnell den Traum entwickelt, dass ich auch mal im Weltcup fahren möchte und um Weltcup-Siege und Medaillen mitzukämpfen. Und da war ich immer schon ja, sehr zielstrebiger und leidenschaftlicher Skifahrer. Ich habe dann ganz normal im Skiclub in Matrei angefangen mit anderen Kids und das war immer eine Riesengaude. Und je älter man wird, desto höher wird natürlich auch das Niveau von den Rennen. Bis man dann zu den Bezirksrennen kommt, zum Osttirol Cup und dann irgendwann zum Landescup und Tirol Cup, bis man dann ein Alter erreicht, wo man sich dann doch entscheiden muss, okay, wohin geht die Reise, gell? Und die hat mich dann für die Skihotelfachschule in Bad Hofgastein entschieden. Und dort wohnt man in einem Internat und hat eigentlich dann ein mehr professionelles Training als wie zu Hause im Skiclub und ist sehr gut gekoppelt mit einer Ausbildung. Und ich habe mich dann für den Weg entschlossen. Und von da an geht dann eigentlich die Reise richtig los, wo es ums Eingemachte geht. Und wenn man sich dann durchkämpft, das ist schon ein steiniger Weg, wenn man sich dann durchkämpft und dann immer besser wird und schneller und die Resultate werden besser, dann kommt irgendwann oft ein Nachwuchstrainer vom Nationalteam auf einen zu und dann wird man vielleicht einmal für ein Training eingeladen oder für einen Sichtungslauf und so weiter. Und wenn man den dann auch standhaltet und die Resultate passen, dann wird man einberufen im Nachwuchskader. Also das ist so ein bisschen der übliche Ablauf, wie das Ganze vonstatten geht. Und je nachdem dann, wie man sich im Europacup durchschlägt und bei den FIS-Rennen, bekommt man dann auch die Chance im Weltcup. Und dann ist man ein Weltcupläufer eigentlich. Also es ist schon ein Weg, der sehr lang dauert. Man muss sehr, sehr zielstrebig sein. Man muss selbstverständlich auf sehr viel verzichten, aber auch es hat wunderschöne Sachen, was man erlebt, was man vielleicht im sonstigen Leben nicht erleben würde.
Auf was musstest du zum Beispiel verzichten?
Ja, ich würde sagen, speziell im Alter von 14 und aufwärts bis 20, wenn dann doch viele Freunde mal sagen, man, heute auf Nacht ist eine Party, jetzt gehen wir mal alle aus oder grillen und du weißt, am nächsten Tag ist Training oder ein Rennen ein wichtiges, dann hat man doch auf das verzichtet, was im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung war. Aber wie gesagt, als Jugendlicher, einige Jugendliche setzen doch andere Prioritäten, aber ich war immer sehr fanat ins Skifahren und ins Rennfahren, also für mich war das jetzt nicht sonderlich ein großes Problem. Und ja, wie gesagt, man ist viel weg von zu Hause, das ist auch nicht immer ganz ohne.
Wann hast du einmal nicht verzichtet? Also hast du bei jeder Party abgelehnt, wenn am nächsten Tag Training war?
Ja, schon eigentlich. Also zu der Zeit war ich schon sehr, sehr konsequent, muss ich sagen. Natürlich hat man dann einige Feste gefeiert, wie sie gefallen sind, wie man schon sehr schön sagt. Aber nein, ich habe schon sehr oft darauf verzichtet. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Es gibt ja auch eine Off-Season, wo man dann vielleicht einmal ein bisschen auf den Putz haut und dann mal ein oder zwei Bier mehr trinkt als wie sonst. aber nein, das muss schon sein so, ja.
Wann kann man eigentlich sagen, dass man es im Skifahren geschafft hat? Also ab dem Zeitpunkt, wo man Weltcup fährt, oder fängt es schon früher an? Oder fängt es früher an? Also kann ja sein, dass man sagt, okay, sobald man im Jugendnationalkader ist, dass man es da schon mehr oder weniger geschafft hat, zu einem gewissen Teil.
Ich glaube, das ist ganz schwierig zu beantworten, die Frage. Ein anderer sagt, ich habe es geschafft, wenn ich das erste Mal Weltcup gefahren bin. Der andere sagt, ich habe es geschafft, wenn ich den ersten Weltcup-Sieg gemacht habe. Aber grundsätzlich kann man das so nicht beantworten. Für mich war immer wichtig, ich habe immer sehr groß geträumt, große Ziele. Und habe aber auch gewusst, ich muss meine ganzen kleinen Teilziele erreichen. Und ich habe mich immer noch gerichtet, immer wieder ein Teilziel erreicht und dann das nächste und dann das nächste. Und wie gesagt, ich glaube, jeder, der was den ganzen Effort und Zeit in das ganze Projekt hineinlegt, die wollen auch ganz, ganz vorne mitfahren. Deswegen ist die Frage ganz schwierig zu beantworten, aber ich glaube, jeder, der was auf einem hohen Niveau Ski gefahren ist, der hat es geschafft, weil da steckt so viel Arbeit dahinter, so viel Schweiß und Trainings und Sachen, was manchmal ja auch mental sehr anspruchsvoll sind, die muss man schon handeln können. Deswegen glaube ich, jeder, der was gern Ski fährt, der hat es geschafft, weil Skifahren ist einfach ein Traum sozusagen.
Hattest du schon mal das Gefühl, dass du Burnout hast? Weil im Endeffekt, also wenn man gerade so mit 14, 15 schon sehr leistungsgetrieben ist und sagt, okay, man muss auf viele Dinge verzichten, viel trainieren, viel Leistung bringen, diszipliniert sein, verzichten auf viele Dinge, also sind ja schon fast Verbotsgesetze, was es da schlussendlich gibt, was man sich zum Teil auch selbst auferlegt, kann ja irgendwann das Gefühl von einer Überforderung bis hin zur Energielosigkeit führen, wo man halt wirklich sagt, jetzt bin ich mal zwischenzeitlich ausgebrannt und ich kann die Leistung nicht mehr bringen. Ist dir schon einmal so ergangen oder hast du mal das Gefühl gehabt, du steckst in einer Art Burnout?
Ich Gott sei Dank nicht so sehr. Ich muss sagen, ich habe immer eine Wahnsinnsfamilie gehabt, die was mich unterstützt hat. Ich habe zu Hause bei mir einen Trainer gehabt, der was mich durch meine ganze Karriere geführt hat eigentlich, der was mich immer unterstützt hat. Von dem her bin ich habe schon sehr, sehr schwierige Situationen hinter mir gehabt. Sehr viele Situationen, wo es nicht fair Übergang ist, wo ich relativ strikt und grad das Ganze offen und ehrlich sage, weil es ist nicht immer ganz fair, wie das übergegangen ist. Das waren schon schwierige Zeiten. Aber Gott sei Dank, sage ich einmal, habe ich immer einen tollen Backup von zu Hause gehabt. Das sind wirklich Familie, Freunde, Freundin, bis ja, Trainer. Also das enge Umfeld hinter einem, das ist schon ganz wichtig, wo sie einen auffangen. Deswegen bin ich vielleicht da nie eine. Aber es gibt schon einige, grundsätzlich im Spitzensport, die was schon Burnout-mäßig zu kämpfen haben, da bin ich mir sicher, ja.
Welchen Preis würdest du sagen, hast du denn bezahlt bisher? Also bis, sagen wir mal, 2022. Also was ist der Preis, den du für deine Skikarriere dann schlussendlich bezahlt hast?
Eigentlich gar keinen, weil es hat mir immer Spaß gemacht, das war immer meine Leidenschaft. Und das ist immer ein Geben und Nehmen im Leben und auch im Spitzensport. Also man hat ja gewusst, warum man so viel trainiert. Man hat gewusst, warum man auf einige Sachen verzichtet hat auch. Weil man hat einen Traum gehabt und diesen Traum wollte man sich selber erfüllen. Und man wusste ja auch, dass da irgendein anderer auf der Welt will auch der Beste werden. Und der macht es vielleicht. Also das ist immer irgendwo ein Rennen, das zu optimieren und besser zu werden. In jeglicher Hinsicht. Deswegen habe ich überhaupt keinen Preis gezahlt, sondern im Gegenteil, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Erfahrungen sammeln können, wo es vielleicht andere nicht die Möglichkeit gehabt haben. Und schlussendlich habe ich ja eine tolle Karriere gehabt, sehr viele Menschen kennengelernt, viele Ziele erreicht, die ganze Welt bereist und ja, bin auf Berge Ski gefahren, wo ich mir gedacht habe, da wäre ich wahrscheinlich nie runterfahren.
Wie erging es dir dann eigentlich mit dem Schritt, wo du gesagt hast, die Karriere ist beendet? Wie lange hat der Prozess gedauert, bis du die Entscheidung getroffen hast? Also ich habe ja gesagt in der Anmoderation, es war ja so ein zweijähriges Battle. Und hat es wirklich dann 2 Jahre gedauert? Also wie kam so der erste Impuls eigentlich auf, wo du dann gesagt hast, okay, die Karriere könnte vorbei sein?
Also ich war immer jemand, ich hab immer ganz genau gewusst, was ich will. Ich habe mir immer Ziele gesetzt, also wie gesagt, Teilziele und große Ziele. Und die Teilziele habe ich immer erreicht. Und genau zu dem Zeitpunkt, die Saison vorher oder die 2 Saisonen vorher, war so ein bisschen ein Durchbruch, wo ich bei der Weltmeisterschaft in Ores sehr schnell gefahren bin. Und dann habe ich angefangen, die ersten Weltcup-Punkte zu machen und bin immer konstanter in die Top 30 und Top 20 gefahren und habe gewusst, dass jetzt passiert das Ganze. Ich habe eine tolle Vorbereitung gehabt. Wir haben einen neuen Trainer bekommen, auch im schwedischen Team, einen Österreicher, den Bichler Charlie, der was uns wirklich vorangetrieben hat und das hat so viel Spaß gemacht. Und dann kam ich da noch Val d'Isère, wo ich dann gestürzt bin beim Abfahrtstraining. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich gedacht, ja, schüttle weg, ist halt der Sturz. Der war eigentlich gar nicht einmal so spektakulär. Da habe ich schon einige, sage ich mal, radikalere Brezen gerissen als wie der von Val d'Isère. Aber was da passiert ist, ist eigentlich, dass ich meinen Nacken verletzt habe, ein Schleudertrauma. Und das hat gemacht, dass ich von den Augen her beeinträchtigt war, speziell wenn ich in meiner Abfahrtsposition Rennen gefahren bin. Viel Druck, viel Belastung auf den Nacken und das da hinten kann man sich vorstellen, das ist so wie so ein Internet-Router und jeder weiß, wie das ist, wenn man ein schlechtes Internet hast, dann ja, fuckt es an, das funktioniert nicht. Und sowas bei mir, das waren ein bisschen die Auswirkungen auf die Augen. Ich habe dann Doppelbilder gesehen und habe gewisse Sachen nicht mehr anfokussieren können. Und mit denen habe ich dann 1,5 Jahre sehr hart gekämpft. Also mir habe über wahnsinnsärztliche und therapeutische Betreuung gehabt. Also da die Sporttherapie Huber und Meyer in Innsbruck, die haben mir sehr, sehr viel geholfen. Viele Ärzte von ja, Osteopathen, also wirklich bis zu Zauberern, wir waren überall. Und jeder hat mir ein bisschen weitergeholfen und ich habe einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nur das Problem bei den Ganzen war, wie ich dann wieder ins Renngeschehen eingestiegen bin, habe ich gesehen, dass 2 Minuten oder über 2 Minuten haltet mein Nacken die Belastung nicht aus. So, dass ich sagen kann, ich bin hundertprozentig fit. Und das war dann der springende Punkt. Also ich war ja eigentlich, das war wirklich heuer, also Juni vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, was muss ich machen, dass ich meine nächsten Ziele erreiche? Also ich war voll im Trockentraining. Gell? Ich habe am Vormittag nur trainiert und habe gesagt, was muss ich machen, dass ich meine nächsten Ziele erreiche? Ja, das Erste ist einmal, ich muss zu 100% fit sein, weil die Weltelite beim Skifahren ganz vorne an der Spitze, da geht es so eng her. Also wir reden ja immer nur von Hundertstel. Du musst hundertprozentig fit sein, dass du überhaupt konkurrenzfähig bist. Und der nächste Aspekt ist, ja, wenn man nicht gescheit sieht, dann ist es sicher ja auch nicht. Wenn man sich zum Beispiel in Kitzbühel mit 140 senkrecht oben lässt auf einem Eishang im Schatten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss da ehrlich zu mir selber sein, ich bin nicht fit. Und somit habe ich gesagt, das war's mit den Abenteuern, jetzt mache ich was anderes. Und das habe ich dann eigentlich relativ schnell entschieden. Und habe dann mit meiner Freundin und meiner Familie darüber geredet und habe gesagt, dass ich mich entschieden habe, zusammenzupacken und die Ski, die stelle ich in den Keller und jetzt mache ich was anderes. Und das war natürlich sehr emotional für viele. Ich habe dann auch meinen Trainer zu Hause gesagt, den Brodinger Peter, der was ganz, ganz lange im Geschäft ist, und habe mit ihm darüber geredet. Und der hat schon auch gesagt, Alex, du spürst das eh selber. Und das ist hundertprozentig die richtige Entscheidung, weil da muss auch Sicherheit vorgehen. Das vergisst man gerne als Rennläufer. Ist man wirklich im Tunnel drin, links und rechts, da sieht man nichts, weil man einfach nur schnell Skifahren will. Deswegen, ja, und dann habe ich eigentlich einen Skiverband informiert und die Trainer, und dann ist das relativ schnell gegangen, wo ich gesagt habe, führt euch und auf ein neues.
Hast du dann am nächsten Tag das Gefühl gehabt, dass du einen Identitätsverlust erleidest? Weil wenn du die über Jahre hinweg als Skifahrer identifizierst, was ist man dann am Tag danach, wenn man kein Skifahrer mehr ist?
Ja, dann ist man ehemaliger Skifahrer. Also man, selbstverständlich, mir wird noch viel angesprochen aufs Skifahren und so weiter. Also ich sage meistens, ich bin ein pensionierter Abfahrer. Und ja, wenn ich jetzt meine Ex-Team-Kollegen und Freunde zuschaue, wie sie fahren, irgendwo identifiziert man sich vielleicht doch noch mit dem Skifahren. Aber ich sehe mich nicht mehr als Rennläufer, sondern als Skifan, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ja, hat dann auch zeitlich gedauert. Bei mir ist der Übergang eigentlich relativ schnell gegangen vom Profileben zum Berufsleben. Deswegen auch, mit denen habe ich nicht sonderlich Probleme gehabt.
Wie viel vom Erfolg beim Skifahren ist eigentlich vom Skifahrer selbst abhängig? Weil im Endeffekt ist man ja ein Endprodukt aus vielen Menschen. Vom Trainer, vom Physiotherapeuten, vom Servicanten zum Beispiel, also das ist ja dann ein Mentaltrainer, also man ist ja ein Endprodukt schlussendlich. Und wie viel Impact, wie viel Einfluss haben diese Menschen dann schlussendlich auf das Endergebnis vom Rennläufer? Natürlich, das Rennen muss der Rennläufer selber noch fahren, aber man ist ja Produkt aus den besten Menschen schlussendlich.
Hundertprozentig richtig, also für mich war mein Team immer sehr, sehr wichtig. Und ein Riesenanteil an den Erfolg und an die Entwicklung, wie ich mich als Skifahrer entwickelt habe. Weil ich sage das immer gern, von dem Moment, wo du rausstartest beim Rennen, bis ins Ziel, du bist alleine. Aber der ganze Prozess vorher, von den ganzen Trainings, von der Besichtigung bis zur Skipräparation, bis zum Konditrainer, also da sind so, so viele Aspekte und so viele Leute involviert. Hinter diesen 2 Minuten, wo man eigentlich rennt fort, das ist eigentlich unglaublich. Das ist schon einmalig im Skirennsport, wie viel Aufwand betrieben wird für diese 2 Minuten Rennen. Von dem her, das ist ja, da hat jeder seinen Anteil verdient. Und ich war immer sehr, sehr dankbar, ob das jetzt mein Serviceman war, der Skiger, der was, ja, Tage, Stunden, Wochen im Skikeller verbringt und uns Ski einfeilt und wechselt und wirklich im Prinzip sind die auch Wetterfrösche, weil das Wetter ist ja auch unglaublich wichtig von der Skipräparation bis zu den Trainer. Ob das vom Nationalteam die Trainer waren oder die Trainer zu Hause. Und also wirklich, da ist so ein Team dahinter und das stärkt auch, gell? Das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Von denen her, Hinter jedem steckt da so ein, sag ich mal, so ein Winning-Team.
Wie viele Trainer hat man dann in Summe? Ist es zweistellig?
Manchmal schon, bei gewissen kommt drauf an, wie groß das Team war. Wir vom schwedischen Team, wir waren relativ klein. Ich habe zu Hause einen Trainer gehabt, also wie gesagt, der Peter war immer meine Direktionssprechperson und auch mein Mentor durch meine ganze Skikarriere durch. Mit denen habe ich sehr viel Kontakt gehabt. Der war zwar nicht immer dabei, aber telefonisch sehr, sehr viel und mit Video. Und dann vom Nationalteam aus, da haben wir schon 3 Trainer gehabt. Die Führungsposition war eben der Charlie, der Bichler, der was mittlerweile zurückgewechselt ist zum ÖSV wieder. Und der hat ein tolles Trainerteam aufgestellt, unter anderem auch Physiotherapie. Da hat meine Freundin sehr, sehr viel mitgeholfen. Und dann Servicemann. Also wir waren ein kleines, kompakteres Team, im Gegensatz vielleicht zu anderen großen Nationen. Aber genau richtig, sage ich. Also es war sehr familiär. Wir waren alle Freunde, weil man reist doch 200 Tage pro Jahr. Und da musste es wirklich harmonieren. Nicht nur auf der Skipiste, sondern auch abseits der Skipiste. Und das stärkt unglaublich, muss ich sagen. Also man tauscht sich auch sehr viel privat aus und es wird über sehr viele andere Sachen gesprochen. Deswegen das Team, das ist ganz, ganz wichtig, dass das ganz fließend und ja, harmonievoll überläuft, das Ganze.
Wenn wir einen Blick auf die Abfahrt werfen, was geht da eigentlich im Kopf vor? Also was passiert da? Und vor allem auch, wenn man jetzt einen Unfall hat, weiß man das schon im Vorhinein? Also wie weit im Vorhinein weißt du, dass du jetzt stoßen wirst und was passiert da im Kopf? Weil das sind ja Sekundenbruchteile. Und du sagst, das sind 2 Minuten, also du, weiß ich nicht. Also,
jetzt gebe ich dir ein Beispiel, ein super Beispiel. Kitzbühel ist natürlich das faszinierendste Rennen, was es also gibt. Also das Hahnenkamm-Rennen, das ist schon ein Mythos, streift dahinter und das ist tatsächlich ein Mythos. Das fängt in der Früh schon an, dass einmal 100.000 Leute im Ziel stehen, wenn du von der Besichtigung schon runterkommst, also da ist wirklich, da trifft sich alles und jeder. Und jeder will natürlich genau bei diesem Rennen extra liefern, eh klar. Und schon vorm Start merkt man, also es ist jeder hochfokussiert, das haben wir bei allen Rennen, nur speziell in Kitzbühel ist schon ein bisschen, also im Starthaus drin, da wird schon einmal leise, gell? Da sind die ganzen Schmähs, was mich Abfahrer manchmal so reißen, kurz vor dem Start, da werden alle eher leise, würde ich sagen, gell? Also wirklich, da kann man das Adrenalin eigentlich fast angreifen. aber auf alle Fälle, mir ist so gegangen, das war jetzt 2019. Ich stehe am Start und dann habe ich vielleicht noch so 10 Nummern vor mir und gehe so raus und denke mir, jetzt halt einmal. Ist das der Max Verstappen neben mir? Ja, das, mit dem war halt super ein Foto, weil ich bin doch ein bisschen ein Formel-1-Fan und sag mir, Max, man kann mal bitte ein Foto machen und es ist halt toll, dass er da ist. Und er sagt, nein, bitte, er will mit uns ein Foto machen, weil er war so begeistert vom Abfahren. Und da sage ich zu meinem Servicemann, du Schieger, mach ein Foto von uns. Und da sagt Alex, jetzt bitte, wir fahren jetzt rennen in 10 Minuten. Nein, Mann, das ist der Max Verstappen, habe ich gesagt, gell. Mach mal ein Foto und dann sagt er was ganz Interessantes zu mir. Dann sagt er, ey, ihr seid komplett verrückt. Ihr fahrt da so schnell hinunter auf Eis, ihr seid ja nicht ganz sauber. Und dann sage ich zu Max, ja, aber Max, du bist witzig, du fährst mit 350 km/h gerade gegen eine Mauer. Und das ist für mich verrückt. Weißt? Dann sagt er, ja, aber wir haben ein Cockpit, wir sind ja viel mehr geschützt, als ihr fährt nackt, hat er gesagt, wegen die Rennanzüge, gell. Und da haben wir eigentlich, ja, war ganz ein nettes Gespräch auflockerndes. Aber dann bin ich halt noch vor zum Start und voller Fokus natürlich, du kriegst die letzten Funksprüche von den Trainer und da geht die Pumpen schon, gell, muss ich sagen. Aber das ist so wie bei allen Sachen, wenn man sich gut vorbereitet, dass man sich wohlfühlt, dann ist man auch bereit für solche Rennen. Gell? Und wie wir schon vorher gesagt haben, da steckt so unglaublich viel Arbeit drin. Also im Sommer sind wir in Chile, es sind so viele Trainingstage, so viel Stunden in der Kraftkammer und am Ergometer. Also da fühlt man sich schon wohl. Und bald du eigentlich im Tunnel bist, bald rausgestartet bist, dann bist du voll in einem anderen Element. Also da ist nur mehr Gameplan, Executen und Gas geben. Und ich komme dann oben irgendwann Richtung Hausbergkante und denke mir, boah, oben habe ich es gut getroffen. Gell? Sicher nicht ganz so langsam. Und springe oben und merke schon, boah, der Sprung war nicht wenig weit und ziehe dann eigentlich um in Richtung Traverse. Und ich habe mir da ganz fest vorgenommen, das muss ich auf Zug fahren. Und fahre es auch auf Zug und springe sehr weit hinein in die Traverse und dann kommt ein unglaublicher Druck zusammen. Und jetzt kommt es eigentlich wegen Stürzen. Ich bin dann am Ausfahrt von der Traverse, da hat es mich wirklich so seitlich rausgewickelt und habe einen seitlichen Rodeo-Flip in der Luft rausgemacht. Aber bis zum letzten Zeitpunkt habe ich mir eigentlich war das Ziel, das Tor noch zu erwischen, auf der richtigen Seite, dass ich nicht das Tor auslasse. Und habe eigentlich bis zum letzten Moment war ich überzeugt, dass ich das noch irgendwie schaffe. Und erst im letzten Moment, bumm, das war so eine Überraschung, dass mich so rausgehebelt hat, dass dann denke ich, in der Luft habe ich mir gedacht, okay, das dauert mir jetzt zu lang, bis ich aufkomme. Also da habe ich versucht, ganz eine richtige Körperspannung zusammenzubringen und habe endlich auf den Impact gewartet. Und denke mir so, boah, das dauert lang. Und irgendwann, der zack, schnalzt es mir auf und war halt wirklich eine Volldetonation eigentlich da auf die eisige Piste und dann rutsche ich so runter und dann war ich kurz weggetreten und wieder ein Wachweh unten, waren alles Leute schon und Retter und Ärzte und Trainer um mich rum und die haben natürlich schon Erstversorgung, weil es ist natürlich da ganz wichtig. Und dann habe ich die Füße kurzzeitig nicht gespielt und das war schon aber ein bisschen so, okay, das war jetzt vielleicht nicht optimal. Sein aber Gott sei Dank das Gefühl dann wieder zurückgekommen und ja, bin dann mit dem Hubschrauber nach Innsbruck geliefert worden und habe mir im Hubschrauber dann eigentlich schon gedacht, okay, Teufel, ich hoffe, das geht sich aus, weil in einer Woche ist Weltmeisterschaft in Schweden, die Heim-WM. Und wo eigentlich der Fokus schon auf nächste Woche gelegt. Also wie gesagt, als Rennfahrer, da bist du so drin im Rennmodus, dass die Stürze, die machen dir jetzt, oder haben mir jetzt nie sonderlich viel was ausgemacht. Aber der war eigentlich gleich weggesteckt auch, das Ganze. Aber das war ein bisschen meine Story da zu dem Thema.
Gab es Momente, wo du Angst gehabt hast bei der Abfahrt? Weil die darf man ja eigentlich nicht haben, oder? Also du kannst ja nicht irgendwie im Abfahrtshaus stehen und sagen, okay, jetzt beginnt die Abfahrt, super, und ihr habt super viel Angst. Also das darf ja nie vorkommen, weil diese Selbstzweifel, die zerstören die ja, oder?
Also Angst habe ich nie gehabt, aber sicherlich einen gesunden Respekt. Und ich glaube, den soll man auch haben. Aber wie gesagt, wenn man vielleicht mit 17 Jahren oder mit 18 irgendwo runtergeschickt wird auf so einer Weltcup-Strecke, das verstehe ich auch, dass derjenige Angst hat. Das hätte ich auch gehabt, wenn ich mit dem Alter da hinausgeschubst werden würde. Aber man baut das Ganze ja auf. Das kann man sich so vorstellen, wenn du zum Autofahren anfängst. Du kriegst mit 17, 18 einen Führerschein und du bist bis jetzt nur in der Gemeinde oder im Dorf ein bisschen gefahren mit 50 km/h, vielleicht einmal ein 80er. Da fährst du einmal auf der Landesstraße mit 100 und ist schon relativ schnell. Und wenn man dann direkt auf die deutsche Autobahn geschickt wird, mit Unlimited und man pfeffert 180, ja, da hätte derjenige vielleicht auch Angst. Aber mit der ganzen Erfahrung und mit dem Training vom Fahren, ob das jetzt beim Autofahren ist oder beim Skifahren, da gewöhnt man sich ja an gewisse Limits. Ob das jetzt vom Speed-Haze oder von Belastung oder von der Schwierigkeit, das ist ja genau das Training, was man macht. Man bereitet sich auf diese Sachen vor. Und da ist wiederum das Trainerteam so unglaublich wichtig, dass sie wirklich wissen, wann macht man was. Da ist vielleicht der Fokus mit einem jungen Nachwuchsläufer, dass man das Ganze aufbaut, dass man wirklich in allen Sparten sehr gut ausgebildet ist und dementsprechend sich dann auf die nächsten Schritte vorbereitet.
Hast du heutzutage noch Angst?
Ja, jetzt, wenn ich mich da oben fahre, glaube ich, brauche ich die nicht mehr, weil ich nicht mehr vorbereitet bin.
Also allgemein im Leben und in deinen neuen Tätigkeiten, was du ausübst? Gibt es da noch Momente der Angst?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Also ich blicke eigentlich jeder Challenge mit einem lachenden Gesicht entgegen. Weil das Skifahren war eine sehr, sehr harte Lebensschule auch, muss ich sagen. Aber ich habe das jetzt im Berufsleben gesehen, also mit gewissen Drucksituationen gehe ich relativ locker um, wo es für andere vielleicht überhaupt nicht möglich wäre. Aber ich glaube, man hat lernen können, wie man mit den Ganzen umgeht. Deswegen habe ich da eigentlich überhaupt keine Angst.
Vielleicht gehen wir nochmals genau auf das Karriereende ein. Du hast mir erzählt, du wolltest ja eigentlich mal den Sommer genießen. Und das war mehr oder weniger so, ja. Freitag, Ende, Montag wieder Anfang.
Ja, das war tatsächlich so. Also wie ich mein Karriereende bekannt gegeben habe, dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einmal einen Sommer, jetzt mache ich einmal im Juli und August, jetzt mache ich einmal nichts, weil ich war immer in Chile, ich habe den ganzen Sommer, ich war auf der Skipiste in der Kraft gekommen und ich dachte, jetzt mache ich einmal einen Sommer, ich mache einmal einen Sommerurlaub und genieße es einmal ein bisschen. Habe dann aber also wirklich am gleichen Tag vom Karriereende sehr viele Anrufe bekommen. Und viele haben natürlich zum Karriereende und zur Karriere gratuliert. Und gleichzeitig habe ich sehr viele Jobangebote bekommen. Und unter anderem habe ich einmal meine jetzigen Geschäftspartner, kennengelernt vor einigen Jahren und wir haben schon nebenbei so ein, zwei sehr spannende Projekte zusammen gemacht und wo wir auch Erfolg gehabt haben. Und der hat gesagt, Alex, wir machen einmal zusammen was. Und ich habe gesagt, ja, nach dem Sommer, dann reden wir. Aber der hat mich dann eigentlich relativ schnell überzeugt gehabt und wirklich am Freitag Karriereende und am Montag habe ich dann eigentlich schon wirklich total in einer neuen Sparte angefangen und da bin ich sehr froh darüber, dass sich das so ergeben hat und wirklich extrem spannend.
Wie geht der Geschäftspartner mit deinem Ehrgeiz um?
Ja, er merkt sicherlich auch, dass das jetzt nicht ganz typisch ist und alltäglich, weil ich glaube, ich push uns als im Unternehmen schon sehr auf allen verschiedenen Aspekten. Mein Geschäftspartner ist ja ein planender Baumeister, plant und entwickelt sehr viele Immobilien. Und wie ich dann mit ihm eingestiegen bin, wir haben dann gemeinsam ein Immobilienbüro aufgemacht, Wohnquadratimmobilien, Kitzbühel, und dann sei mir schon, das hat er schon sehr schnell gemerkt, dass ich sehr große Ziele habe und ich glaube, mit meinem Engagement und Know-how im Marketing speziell und mit seiner Kompetenz in der fachlichen Sparte, also mit dem Bauwesen selber, sind wir da ein sehr cooles Team, das was sich sehr, sehr gut komplementiert.
Wie geht es jetzt eigentlich damit, dass du im Team unter Anführungsstrichen arbeiten musst? Weil als Skifahrer ist man ja doch eine gewisse Zeit einfach für sich alleine und man fährt ja eigentlich für sich gegen andere, aber man fährt ja grundsätzlich mal für sich. Und jetzt ist man ja abhängig.
Ja, also im Team arbeiten. Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, wir sind ja eine Zwei-Man-Show zurzeit und bei uns ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben eine super Kommunikation. Wir wissen beide genau, welche Spezialgebiete wir haben und wie wir uns gegenseitig hantieren. Also bei uns ist das toll, aber natürlich der große Unterschied ist, das ist natürlich, ich bin jemand, ich mache Arbeiten sehr, sehr schnell. Ich war das immer gewohnt, ich war immer für mich selber verantwortlich durch meine ganze Karriere, weil das Training hat nicht jemand anders für mich machen können, das habe ich selber gemacht. Und so arbeite ich auch jetzt im Berufsleben. Und dann natürlich, wenn man für eine E-Mail-Antwort, ja, für ein ganz einfaches Ja oder Nein ein paar Tage warten muss, das ist, mit denen habe ich schon zu knappern. Also die ganzen, sage ich mal, Wege, was gewisse Sachen dauern, das ist sicherlich das Schwierigste bei den Ganzen.
Was sind dann jetzt die Ziele? Darf man die erfahren und wissen? Wenn du sagst, hochgesteckte Ziele, große Ziele.
Ja, ich glaube, also ich habe schon sehr viele Sparten, wo ich arbeiten möchte. Also private Ziele, die hat man immer natürlich. Irgendwann wird Familie interessant, auf das freut mich schon einmal, wenn der Moment kommt. Und beruflich natürlich die ständige Weiterentwicklung. Ich glaube, da darf man einfach nie stehen bleiben. Man will ja eine gewisse, sage ich mal, finanzielle Freiheit sich versuchen zu schaffen, dass man nicht abhängig ist von gewissen Sachen. Das ist sicherlich ein Ziel. Und grundsätzlich ist es so, es muss einfach Spaß machen, das Ganze. Weil wenn Spaß hast in dem, wo man macht, dann ist man auch erfolgreich. Und ja, mir macht es unheimlich viel Spaß, muss ich sagen, bei allem, was ich mache. Deswegen da siege ich das nicht so eng. Und da hat man auch nicht ganz explizite Ziele, sondern da ist es mehr, dass man wirklich weiterkommt und was Lässiges aufbaut.
Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich. Die erste Frage ist, wie führt man ein glückliches Leben?
Also ich führe ein sehr, sehr glückliches Leben, muss ich sagen. Ich mache grundsätzlich Sachen, was mir sehr viel Spaß machen. Ob das jetzt im Privaten ist, ob ich habe einen tollen Freundeskreis, gesund natürlich, selbstverständlich, die Gesundheit ist ein Riesenthema und dann kann ich mit etwas arbeiten, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und so führt man meiner Meinung nach ein glückliches Leben.
Was war der wichtigste Wendepunkt in deinem Leben?
Hm. Ich würde sagen, in meinem privaten Leben hat es vielleicht nicht direkt einen Wendepunkt gegeben, sondern da war ich immer sehr glücklich mit meinem ganzen Umfeld. Und in der Skikarriere war es ganz sicherlich, wie ich damals mit 16, 17 Jahren dann angefangen habe, mit meinem mittlerweile sehr guten Freund und ehemaligen Trainer und Mentor, und Prodinger Peter, zusammenarbeiten. Das hat mich am meisten geprägt.
Was war so ein Ratschlag zum Beispiel von ihm an dich, was du besonders mitnehmen hast können oder ein Gedanke, was dich geprägt hat?
Ja, also er hat sehr, sehr viele Sachen zu mir gesagt, was nicht nur fürs Skifahren passen, sondern auch fürs Leben. Der hat eine gewisse Ruhe gehabt, unsere Relation war immer ein Wahnsinn, der hat mit einfacher Handzeichen mir schon zum Verstehen geben können, was er meint, was ich verbessern soll vom Skifahren, aber der hat immer ganz coole Ratschläge gehabt und eines davon, das ist mir geblieben, das war natürlich, dass das Rennfahren immer faszinieren soll, es soll eine Faszination sein und da hat er auch immer gern gesagt, dass zu viel Analyse ist Paralyse. Und da wollte eigentlich immer auf das ein bisschen hinzielen, dass man soll sich nicht zu viel auf das Ganze versteifen, sondern auch das Ganze einfach halten. Und wenn das Rennfahren eine Faszination bleibt, dann wird man auch schneller. Also das hat man, er hat sehr, sehr viele Ratschläge gehabt, aber das war halt einer von vielen.
Sehr schön, klingt auf jeden Fall spannend, weil also die Faszination, also man hat ja dann ein gewisses Gefühl, oder ob man gut fährt oder nicht. Und wenn man, glaube ich, zu viel analysiert, dann versteift man
sich. Genau so ist es. Wenn man zu viel analysiert, dann versteift man sich vielleicht auch manchmal aufs Falsche oder zu viel auf etwas, dass man das andere vergisst, dass vielleicht das tatsächliche Skifahren. Oft kann es mit dem Material passieren und so weiter. Aber der hat so viele tolle Sachen gesagt zu mir. Und wie gesagt, wir haben nach wie vor sehr, sehr engen Kontakt. Er ist mittlerweile auch ein bisschen ins Alter gekommen, aber wir telefonieren jede Woche noch und diskutieren über das Leben und über Sport und über alle möglichen Sachen. Und das hat mich bei ihm sehr fasziniert. Er ist immer mit der Zeit gegangen. Er ist eigentlich nie stehen geblieben.
Wie sieht ein moderner
Trainer aus? Und natürlich, moderner Trainer. Ich glaube, dass jeder Trainer hat seine eigenen Stärken. Deswegen will ich mich auf das gar nicht so versteifen, weil jeder hat seinen eigenen Stil. Aber mir hat immer der Stil sehr viel gegeben, der was die Ruhe bewahrt hat und eine gewisse Selbstverständlichkeit ausgestrahlt hat und eine Riesengaude. Das war immer eine Riesengaude. Und wie gesagt, wenn man nur Spaß im Vordergrund stellt, dann kommt man auch weiter, dann macht man auch die nächsten Schritte. Und das ist im Berufsleben genauso wie in einer sportlichen Karriere.
Ja, yeah, everything is just a game, wenn man das sich die ganze Zeit vorsagt. Dann nimmt man es ein bisschen mit der Leichtigkeit. Und die Abschlussfrage, was ich noch an dich habe, es ist immer dieselbe Frage, Alexander. Was möchtest du noch sagen?
Ich habe nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, es war ein sehr tolles Gespräch mit dir. Hat mich sehr fasziniert. Ich habe mir auch sehr viele Ausschnitte angehocht und du hast immer sehr, sehr coole Gäste. Deswegen würde ich abschließend eigentlich nur mich bedanken für die Einladung und hoffentlich treffen wir uns bald einmal auf ein weiteres interessantes Gespräch.
Ich hoffe, vielen Dank für deine Zeit. Es freut mich sehr, dass du jetzt Teil der Serie, Teil von Little Talks geworden bist. Das war ein sehr interessantes Gespräch, für mich vor allem aus dem Hintergrund, dass ich ja mal Sportartikelverkäufer war und da ist man ja natürlich mit dem Wintersport konfrontiert am wunderschönen Aachensee und es hat mich sehr gefreut, war sehr spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und ich freue mich auf weitere spannende Gespräche mit dir. Danke, Alexander.
Ja, ich sag danke. Servus und ciao.
Ciao, ciao. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.